Der Donnerstagabend, hier ist der Medizintalk. Ich bin Christoph Grabner. Machen Sie das auch ab und zu gern, dass Sie gemütlich durch eine unserer schönen Städte und Gemeinden spazieren und die Schaufenster begutachten? So ein Schaufensterbummel ist auch was richtig Schönes. Zumindest für die Frauen. Wir Männer sehen das oft ja auch etwas skeptischer. Aber das ist eine andere Geschichte. Haben Sie aber auch gewusst, dass es eine sogenannte Schaufensterkrankheit gibt? Also für mich war das tatsächlich neu. Heute sprechen wir im Medizintalk über diese Schaufensterkrankheit. Mein Gast ist Dr. Volker Kiechle. Er ist der Chefarzt der Gefäßchirurgie an den Kliniken Traunstein und Bad Reichenhall. Herr Dr. Kiechle, was ist denn unter dieser Schaufensterkrankheit zu verstehen?
Der Begriff ist dadurch entstanden, dass Patienten bzw. Leute eine gewisse Strecke zurücklegen, dann aufgrund eines Schmerzes in den Beinen stehen bleiben. Und um dieses Stehenbleiben quasi zu kaschieren, dann, wenn möglich, in das nächste Schaufenster schauen, obwohl sie in diesem Schaufenster möglicherweise der Inhalt überhaupt nicht interessiert, aber sie wollen damit diese schmerzbedingte Ruhepause überspielen. Deswegen hat sich dieser Begriff Schaufensterkrankheit entwickelt.
Schmerz in den Beinen, was steckt dahinter oder was kann dahinter stecken?
Der Begriff Schaufensterkrankheit bezieht sich in der Regel und am häufigsten auf eine Durchblutungsstörung der Beine. Also es kann eine Durchblutungsstörung, eine Engstelle von Schlagadern dahinter stecken. Man muss allerdings sagen, eine Schaufensterkrankheit kann auch durch andere Erkrankungen, die nichts mit den Gefäßen bzw. mit den Schlagadern zu tun haben, entstehen.
Generell mal die Frage, Sie haben gesagt, wenn man stehen bleibt, dann hört der Schmerz auf. Woran liegt das denn?
Wenn Sie gehen, benötigt die Wade gewissermaßen Blut, also sozusagen Sprit. Und wenn diese Durchblutung in der Wade nicht entsprechend gewährleistet wird, weil eben Engstellen vorhanden sind in den Gefäßen, dann kommt es zu einer Durchblutungsnot im Wadenbereich oder im Unterschenkelbereich, ganz allgemein gesprochen. Und diese Durchblutungsnot, diese Sauerstoffnot macht sich dann durch eine schmerzbedingte Erscheinung bemerkbar.
Sie haben gesagt, eine Möglichkeit der Ursache kann eine Durchblutungsstörung sein. Stichwort eben Durchblutungsstörung. Was sind die Gründe dafür oder was könnten die Gründe dafür sein?
Also gerade die Schaufensterkrankheit hat als Grund häufig das Rauchen. Es ist zwar jedem bekannt, aber es ist nun mal so, das Rauchen, speziell auch bei jüngeren Patienten, führt insbesondere im Beckenbereich zu Engstellen und zu Verschlüssen. Und es kommt dann zu einer Durchblutungsnot peripher dieser Engstelle. Das heißt, wenn die Engstelle im Beckenbereich lokalisiert ist, verspürt der Patient diese Schmerzen, die ihn dann zum Stehenbleiben zwingen, entweder im Oberschenkel oder eben im Wadenbereich.
Zu den Risikogruppen kommen wir gleich noch. Eine Möglichkeit ist die Durchblutungsstörung. Sie haben vorhin gesagt, es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Was wären das für Gründe?
Genau, es gibt den Begriff der Claudicatio spinalis, also auch eine Art Schaufensterkrankheit mit Stehenbleiben aufgrund von Schmerzen in den Beinen oder in einem Bein. Dahinter steckt in diesem Fall dann eben die Wirbelsäule oder eine Wirbelsäulenerkrankung. Häufig ist es eine Einengung des Rückenmarkskanales, hervorgerufen durch Abnutzungen im Bereich der Wirbelsäule.
Risikogruppen, Sie haben gesagt, einmal sind natürlich verstärkt die Raucher betroffen. Gibt es weitere Risikogruppen?
Es ist häufig eine Kombination aus mehreren Risikofaktoren. Es spielt der Diabetes mellitus eine Rolle. Der Zuckerkranke leidet ebenfalls eben Engstellen in den Becken- und Beinarterien, speziell in den Beinarterien. Es spielt der Blutfettspiegel, also insbesondere das Cholesterin, eine Rolle, geringer auch der hohe Blutdruck.
Sind von der Schaufensterkrankheit mehr Männer oder mehr Frauen betroffen? Kann man das überhaupt unterscheiden?
Die Männer sind häufiger betroffen. Es ist allerdings sehr typisch, dass insbesondere Frauen des mittleren Alters, die ausschließlich als Risikofaktoren das Rauchen haben, durchaus häufig auch Engstellen entwickeln, die dann zu einer Schaufensterkrankheit führen können.
Welche Rolle spielt bei dem Ganzen das Alter?
Grundsätzlich kann man sagen, je älter der Betroffene, desto eher kommt es zu diesen Ablagerungen, weil es auf Boden der Risikofaktoren ja zu einer Gefäßalterung im wahrsten Sinne kommt, sodass das Alter speziell ab 65 bis 70 dann ein eigener Risikofaktor ist.
Hat auch Vererbung was damit zu tun? Kann man schlechte Blutgefäße, soll ich jetzt mal wirklich, erben?
Es ist in der Tat so, man vererbt das im Grunde genommen weiter, wobei es kein direkter Erbgang ist. Man hat auch jetzt nicht etwa ein Gen identifiziert, das für eine schlechte Durchblutung sozusagen verantwortlich wäre. Es ist aber durchaus auffällig, dass eben diese Gefäßkrankheiten sich familiär gehäuft eben finden und bei entsprechenden Verwandten dann ebenfalls vorkommen, sodass eine gewisse Erblichkeit in der Veranlagung durchaus vorhanden ist.
Können auch Vorerkrankungen zu dieser Schaufensterkrankheit führen? Sie haben jetzt einmal schon mal Diabetes mellitus genannt. Gibt es auch andere Vorerkrankungen, wo man sagt, da muss man ein bisschen aufpassen?
Wie gesagt, das sind die typischen Risikofaktoren. Das Rauchen führt ganz eindeutig die Palette an. Und neben dem Rauchen eben der Zucker, der Diabetes mellitus als zweites, die Bewegungsarmut kommt hinzu, ja, die Adipositas, das heißt also ein Übergewicht, und in geringer Form jetzt in diesem Fall dann auch eben die Erhöhung der Blutfette und die Erhöhung des Blutdruckes. Das sind oft Mixturen, die dann zu den entsprechenden Gefäßablagerungen führen. Diese Gefäßablagerungen wiederum führen zu Engstellen oder Verschlüssen, und dann kommt irgendwann die Symptomatik. Es ist nicht so, dass jede Gefäßengstellung eine Symptomatik hervorruft. Das heißt, bei Engstellen, die unter 70% liegen, merkt der Patient gar nichts. Der Patient hat dann zwar eine Durchblutungsstörung, aber er hat eben keine Symptomatik. Erst ab einem bestimmten Grad der Engstellung kommt es zu einer Symptomatik.
Jetzt ist so eine Schaufensterkrankheit oder solche Schmerzen in den Beinen sind in erster Linie mal unangenehm. Kann man vorstellen, wenn man geht und man hat permanent Schmerzen, dann ist das auf alle Fälle mal eine Einschränkung der Lebensqualität. Ist so eine Schaufensterkrankheit aber auch gefährlich? Heißt also, muss ich dringend etwas unternehmen, weil ich da wirklich auch meinetwegen in meinem Leben gefährdet bin?
Ja, Sie haben es angesprochen. Zunächst betrifft die Schaufensterkrankheit die Lebensqualität. Also Mobilität ist heutzutage ein großes Thema, und die Betroffenen sind in ihrer Mobilität und damit in ihrer Lebensqualität eingeschränkt. Und gerade in unserer Gegend ist ja das Berggehen recht beliebt, und viele Patienten sind einfach unglücklich, wenn sie sozusagen den Berg nicht mehr hochkommen. Das ist das eine. Das andere, was wenig bekannt ist, ist, dass eine Schaufensterkrankheit also ein Gefäßproblem anzeigt. Das heißt, die Schaufensterkrankheit wird ja durch ein arterielles Problem, ein Problem der Schlagadern, hervorgerufen. Und diese Veränderungen der Schlagadern sind nun eben in der Regel nicht nur auf die Beine oder auf die Beckenschlagadern bezogen, sondern man geht davon aus, dass dann sämtliche Schlagadern, insbesondere auch die Herzkranzarterien, betroffen sind, sodass man durchaus bei einer Schaufensterkrankheit auch an das Herz denken muss. Das heißt, schlicht und einfach, wenn die Becken- und Beinarterien betroffen sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch Herzkranzgefäße betroffen sind und unter Umständen auch Halsschlagadern betroffen sind. Und dann wird es gefährlich für den Betroffenen. Nicht so sehr die Durchblutungsstörung der Beine ist also gefährlich, sondern im Grunde genommen die dahinterstehende Systemerkrankung der gesamten Gefäße.
Heißt also, so eine Schaufensterkrankheit kann durchaus ein Hinweis auch sein auf andere Erkrankungen, wie Sie eben gesagt hatten, rund ums Herz.
Ganz genau. Die Schaufensterkrankheit versteht man heutzutage als Markererkrankung, als Hinweiserkrankung für eine generalisierte Gefäßerkrankung. Das bedeutet, neben der Behandlung der Beine und neben der Behandlung der Schaufensterkrankheit im engeren Sinne, muss man an die Koronarien, also an die Herzkranzgefäße und auch an die Halsschlagadern denken und auch diese untersuchen.
Sie haben vorhin auch erwähnt, so eine Krankheit zwingt einen Patienten natürlich so ein bisschen in die Bewegungslosigkeit. Das wissen wir alle. Bewegung ist gesund. Wenn sich jemand nicht mehr bewegen will, dann hat es auch Auswirkungen auf sein allgemeines gesundheitliches Befinden, kann ich mir vorstellen, oder?
Ja, es hat absolut Auswirkungen. Bewegung ist nachweislich gesund auch für das Herz. Und diese Patienten, die eben in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, sind psychologisch durchaus häufig beeinträchtigt und schlicht und einfach unglücklich. Und Ziel unserer Bemühungen ist dann einfach, diese Lebensqualität wiederherzustellen, um die Patienten sozusagen zu einer gewissen Zufriedenheit zu führen und um eben auch diese sehr medizinisch sinnvolle Bewegung zu ermöglichen.
Stichwort Schmerzen, das sind ja mal die Hauptsymptome, wenn ich gehe und ich habe permanent Schmerzen, dann deutet zumindest schon mal viel darauf hin, dass ich an dieser Schaufensterkrankheit leide. Gibt es weitere Symptome, die mir so ein bisschen einen Hinweis geben könnten?
Ja, also der Schmerz, muss man dazu sagen, setzt bei der typischen gefäßbedingten Schaufensterkrankheit nach einer gewissen Gehstrecke erst ein. Das heißt, der Schmerz geht nicht nach 2-3 Metern los, sondern nach 50, 100 oder 200 Metern. Und dann zwingt der Schmerz den Patienten, wie erwähnt, eben zum Stehenbleiben. Was an sonstigen Symptomen sein kann, ist, dass sich möglicherweise der Fuß etwas pelzig anfühlt. Das wird gelegentlich berichtet. In der Regel ist es aber so, dass in der Ruhestellung der Patient nicht viel merkt, außer vielleicht einer etwas kühleren Hauttemperatur des Fußes und der erwähnten Pelzigkeit. Aber das Typische ist eben im Grunde genommen, dass in Ruhe kaum Beschwerden da sind.
Wobei ich gelesen habe, dass wenn diese Schaufensterkrankheit schon weit fortgeschritten ist, dass dann zum Teil Schmerzen auch im Ruhezustand schon auftreten können.
Das ist richtig, dann wäre aber ein neues Stadium, ein weiteres Stadium erreicht, ein gravierenderes Stadium, das Stadium des Ruheschmerzes, wo der Patient im Grunde genommen teilweise beim Liegen, teilweise nachts Schmerzen im Fuß dann verspürt, also ohne dass er geht und durch das Runterhängen des Beines dann sozusagen durch das Einschießen des Blutes eine Besserung hervorrufen kann. Dieses ist dann, wenn man so will, nicht mehr die eigentliche Schaufensterkrankheit, sondern ein Stadium weiter, der sogenannte Ruheschmerz. Und der zeigt ein noch gravierenderes Durchblutungsproblem an.
Wenn ich jetzt bei mir diese Schaufensterkrankheit vermute, habe ich dann Zeit mit dem Gang zum Arzt oder sollte ich dann lieber möglichst schnell kommen?
In der Regel hat man Zeit. Es gibt eine Ausnahme, wenn dieser Schmerz, dieser Gehschmerz sehr akut einsetzt. Und wenn man nun wirklich akut einen kalten Fuß bemerkt, einen pelzigen Fuß, dann sollte man sehr schnell zum Arzt gehen. Das ist sozusagen eine etwas seltenere Situation. Das häufige und typische bei der Schaufensterkrankheit ist einfach die chronische Situation. Das heißt, es geht langsam los und zieht sich über einen langen Zeitraum hin. In der Regel hat man dann auch etwas Zeit mit der Abklärung und muss nicht akut zum Arzt gehen.
Jetzt ist es ja so, dass man Schmerzen in den Beinen schnell mal haben kann. Man macht ein bisschen Sport, hat einen Muskelkater. Das muss ja nicht zwangsläufig gleich auf eine Schaufensterkrankheit hindeuten. Wird diese Krankheit dann teilweise auch ignoriert von den Menschen? Sagen die, das wird schon irgendwas anderes sein, aber jetzt vermutlich kein Problem mit den Gewesen?
Leider ist es sehr häufig. Wir erleben sehr häufig, dass diese Beinschmerzen entweder ignoriert werden oder negiert werden oder im Bereich des Orthopädischen angesiedelt werden. Es wird also häufig dann über Muskelerkrankungen gemutmaßt, beziehungsweise Achillessehnenbeschwerden. Es wird eigentlich erfahrungsgemäß sehr spät an eine Durchblutungsstörung gedacht. Und vielfach sind die Patienten dann teilweise schon mehrfach untersucht worden, ohne dass die eigentliche Durchblutungsstörung aufgefallen wäre.
Kommen wir mal zum Thema Vorbeugung. Ich kann mir vorstellen, einfach mal nicht rauchen könnte eine gute Vorbeugungsmaßnahme sein. Welche guten Vorbeugungen könnten Sie da noch unseren Hörern mitteilen?
Nicht rauchen ist ganz wesentlich, und zwar eben null rauchen. Also es nützt nichts, sozusagen von 10 Zigaretten auf 6 runterzugehen. Das bringt wenig. Im Prinzip die Bewegung ist wichtig, dann sollte man eben viel trinken und man sollte auch ein bisschen in der Verwandtschaft rumhören, ob in der Verwandtschaft eben Gefäßerkrankungen bekannt sind. Und falls dies der Fall sein sollte, sollte man sich im Alter von 60 Jahren durchaus auch mal untersuchen lassen, wie denn die Durchblutungssituation ist. Es kann ja sein, dass eine Durchblutungsstörung vorliegt und eben noch keine Schaufensterkrankheit, keine Symptomatik dadurch eintritt.
Ernährung ist auch so ein Thema. Ich bin zum Beispiel einer, der sehr gern fettreich ist und zum Teil auch sehr ungesund ist, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ist es schlecht, jetzt speziell bei der Schaufensterkrankheit?
Ja, es ist, hier gelten die allgemeinen Empfehlungen, die auch für Herzerkrankungen gelten, muss man sagen. Es gibt jetzt keine spezielle Ernährung, was die Schaufensterkrankheit betrifft. Im Prinzip empfiehlt man ja mediterrane Kost, fettarme Kost, wie gesagt, viel trinken. Das gilt im Endeffekt auch für die Schaufensterkrankheit, weil ich ja, wie ich erwähnt habe, weil ja die Schaufensterkrankheit als Systemerkrankung der Gefäße ja zu sehen ist. Also das, was sozusagen fürs Herz gilt, gilt auch für die Schaufensterkrankheit und umgekehrt.
Bewegung ist gesund. Kann zu viel Bewegung in Sachen Gefäße, Arterien in den Beinen auch schaden?
Eigentlich nicht. Diese Bewegung sollte natürlich dosiert sein. Grundsätzlich muss man natürlich auch unterscheiden, je nach Altersklasse. Es ist natürlich allgemein so, dass jetzt die älteren Patienten ohnehin jetzt nicht übermäßig mobil sein können, weil die einfach andere Beschwerden wie Gelenkerkrankungen etc. haben. Aber es gibt da keine echten Einschränkungen. Es gibt auch durchaus ältere Patienten, die sehr, sehr sportlich sind.
Dankeschön, Dr. Volker Kichle. Er ist der Chefarzt der Gefäßchirurgie an den Kliniken Traunstein und Bad Reichenhall. Jetzt haben wir schon einiges über die Schaufensterkrankheit gelernt, unter anderem, was die Ursachen sind, wer zu den Risikogruppen gehört und wie sie vorbeugen können. Jetzt machen wir erstmal eine kurze Pause. In der kommenden halben Stunde klären wir dann die Frage, welche Behandlungsmethoden es gibt. Außerdem sprechen wir über die neu eingerichtete Hauptabteilung der Gefäßchirurgie an der Kreisklinik Bad Reichenhall. Der Medizintalk am Donnerstagabend. Freut mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Christoph Grabner. Menschen mit einer Durchblutungsstörung der Arterien der Beine bekommen beim Laufen zunehmende Schmerzen in den Beinen. Diese Schmerzen können so stark werden, dass die Betroffenen nach einer bestimmten Gehstrecke anhalten müssen. Nach einer Pause lassen die Schmerzen wieder nach. Der Betroffene kann dann weiterlaufen, bis er nach einer Weile erneut anhalten muss. Diese Gehbehinderung fällt gar nicht auf, wenn der Betroffene in der Stadt zum Beispiel in regelmäßigen Abständen die Schaufenster betrachtet. So ist der Begriff der Schaufensterkrankheit entstanden. Und genau darüber sprechen wir heute. Mein Gast ist Dr. Volker Kichle. Er ist der Chefarzt der Gefäßchirurgie an den Kliniken Traunstein und Bad Reichenhall. Herr Dr. Kichle, wenn ich bei mir jetzt diese typischen Symptome der Schaufensterkrankheit feststelle, wie lasse ich das am besten abklären?
Im Grunde ist es sehr einfach. Zunächst muss man daran denken, dass es eine Durchblutungsstörung ist. Also das heißt, die Befragung des Betroffenen ist sehr wichtig. Diese typischen Beschwerden kommen, wie erwähnt, erst nach einer gewissen Latenz, also nach einer Strecke von etwa 100 Metern geht es los. Meistens ist es einseitig und nicht beidseitig und meistens auf den Unterschenkel oder auf den Oberschenkel beschränkt. Und danach ist es eigentlich sehr, sehr leicht, eine Durchblutungsstörung festzustellen. Man muss, beziehungsweise der Hausarzt sollte den sogenannten Pulsstatus erheben. Das heißt, er muss überprüfen, inwieweit am betroffenen Bein die Pulse vorhanden sind oder eben fehlen. Und sollten die Pulse fehlen, dann hat man schon einen sehr, sehr schwerwiegenden Hinweis auf eine Durchblutungsstörung und dann muss auf jeden Fall eine weitere detailliertere Abklärung folgen.
Das ist jetzt mal eine Möglichkeit des Arztes, die Schaufensterkrankheit festzustellen. Welche weiteren diagnostischen Möglichkeiten gibt es noch?
Es gibt den Gefäßultraschall, der sehr verbreitet ist, der sehr elegant ist, der völlig schmerzfrei und nebenwirkungsfrei ist. Und das ist eigentlich die zentrale Untersuchungsmethode, also die sogenannte Duplex-Sonographie oder eben Gefäßultraschall genannt. Hier kann man also sehr schnell und eben völlig problemlos in der Regel die Gefäße ansehen, also sprich von der Beckenschlagader bis hinunter zum Fuß die relevanten Gefäße darstellen und eben nachsehen, inwieweit Engstellen oder gar Verschlüsse vorliegen und auch nachsehen, wie die Gefäßwand aussieht, ob die etwa verkalkt ist.
Gibt es weitere diagnostische Möglichkeiten?
Alle weiteren diagnostischen Möglichkeiten gehen dann darüber hinaus. Es gibt also neben dem typischen Gefäßultraschall, den ich beschrieben habe, die sogenannte Doppleruntersuchung, die einfache Doppleruntersuchung ist eine etwas grobere Untersuchung, wo mit einem Ultraschallstift sozusagen die Durchblutung gemessen wird. Da können Sie jetzt eine Grobeinschätzung erzielen über die Durchblutungssituation, aber Sie können quasi nicht genau sehen, wo das Problem liegt. Und alle weiteren Untersuchungen sind dann eigentlich erst später sinnvoll. Weitere Untersuchungen heißen im Endeffekt Gefäßdarstellung, wobei man zum einen eine kernspinngestützte Untersuchung machen kann, allerdings auch mit Kontrastmittel, also eine Kernspinangiografie, eine Darstellung der Gefäße im Kernspin oder eine kontrastmittelgestützte Darstellung über eine Punktion der Schlagader, also eine sogenannte Arteriographie.
Wenn jetzt festgestellt wird, okay, der Patient leidet an dieser Krankheit, was passiert dann? Der muss ja dann behandelt werden. Viele Patienten haben Angst vor Operationen. Ist denn zwangsläufig immer eine Operation notwendig?
Nein, im Gegenteil. Zunächst sollte auf jeden Fall diese Gefäßultraschalluntersuchung erfolgen. Mit dem Gefäßultraschall kann man sehr häufig Engstellen feststellen. Also ich stelle zum Beispiel fest, es ist eine kurzstreckige Engstelle in der Beckenschlagader vorhanden oder in der Oberschenkelschlagader. Man kann diese umschriebenen Probleme sehr gut darstellen und dann auch dem Patienten bereits mitteilen, ob das wirklich operativ gelöst werden muss oder ob es möglicherweise eben durch sogenannte endovaskuläre Methoden geht, also sprich durch Aufdehnungen der Gefäße.
Ich habe gehört, in einem frühen Stadium kann zum Beispiel auch ein Gehtraining helfen. Was ist darunter zu verstehen?
Das ist richtig. Es gibt einzelne Fälle, wo man auch das Gehtraining in Erwägung ziehen sollte. Das sind Fälle, in denen weder eine Operation noch eine Aufdehnung in Frage kommt. Also meistens ist es ein Patient, der einen langstreckigen Verschluss der Oberschenkelschlagader hat und der relativ gute Umleitungsgefäße hat. Es ist ja immer so, dass der Körper Umleitungsgefäße bildet, die sozusagen auch im Laufe der Zeit mehr werden. Sonst wäre ja bei jeder Gefäßverengung, bei jeder Verstopfung, wäre ja sozusagen ein Absterben des Fußes zu befürchten. Dies ist nicht so, sondern der Körper umgeht sozusagen am Bein die Verschlüsse durch Umleitungsgefäße. Und es gibt Situationen, die allerdings genau überprüft werden müssen, bei denen man diese Umleitungsgefäße, diese sogenannten Kollateralen, gezielt trainieren kann, um sie sozusagen zu kräftigen, zu vermehren und dadurch die Gehleistung zu bessern.
Ist Gehen nicht gleich Gehen, weil Sie gesagt haben, es gibt also eben Trainings, richtig, muss man doch richtig gehen, kann man auch falsch gehen?
Also beim sogenannten Gehtraining kann man durchaus Fehler machen. Der Fehler ist, dass durch den Schmerz durchgelaufen wird. Typisches und echtes Gehtraining und effektives Gehtraining ist, wenn der Patient eine bestimmte Strecke geht, sich diese Strecke auch merkt und wenn dann der Schmerz kommt, eben rasch stehen bleibt und dann abwartet, bis der Schmerz völlig weg ist und dann nochmal dieselbe Strecke geht. Und das Ziel ist dann dadurch quasi langsam eine Vermehrung, eine Steigerung dieser schmerzfreien Strecke zu erreichen.
Welche Rolle spielen Medikamente bei der Therapie?
Also für den Fall, dass man sich für Gehtraining entscheidet, und es sind nicht so viele Fälle, wo das Gehtraining wirklich Sinn macht, gibt es durchaus ein Medikament, allerdings wirklich leider nur ein Medikament, das auf dem Markt ist und das nachgewiesenermaßen tatsächlich die Gehleistung mit verbessert. Dieses Medikament würde man für 3 bis 6 Monate dann zusätzlich verordnen. Daneben sollte man unabhängig jetzt von dem genannten Medikament eine Blutverdünnung durchführen, weil man ja davon ausgehen muss, dass, wie gesagt, eine systemische Gefäßerkrankung vorliegt und mit der Blutverdünnung im Grunde genommen sämtliche Gefäße, also eben auch die Herzkranzgefäße und die Hirngefäße, geschützt werden, um eine Zunahme von Ablagerungen sozusagen zu vermeiden.
Sprechen wir mal über die Aufdehnung, die Sie vorhin angesprochen haben. Was ist darunter genau zu verstehen? Was passiert da?
Also zunächst wird praktisch im Gefäß Ultraschall festgelegt. Es ist eine kurzstreckige Engstelle, die von mir aus eben gut geeignet ist für eine Aufdehnung. Also nehmen wir an, die Oberschenkelschlagader ist auf eine Strecke von 2 Zentimetern verengt. Das sieht man im Ultraschall. Dann ist es so, dass der Patient stationär einbestellt wird für einen kurzen stationären Aufenthalt und dass dann, ohne dass der Patient in Narkose ist und ohne dass der Patient jetzt nüchtern sein muss, dass dann die Leistenschlagader punktiert wird in lokaler Betäubung und dass in die Oberschenkelschlagader ein Draht eingeführt wird unter Röntgensicht. Und mit diesem Draht wird dann die Engstelle, wenn es möglich ist, passiert. Und über diesen Draht wird dann ein Ballon eingeführt und an der richtigen Stelle eben nochmal unter Röntgensicht aufgedehnt, um die bestehenden Ablagerungen quasi an die Wand zu drücken, damit das Gefäß zu weiten und damit die Blutversorgung nach unten hin zu verbessern.
Also das hört sich so ein bisschen an wie ein Klempner, der ein Rohr freiräumt.
Ja, in etwa so, wobei man die Ablagerungen in dem Sinne nicht entfernt bei der Aufdehnung, sondern praktisch nur an die Wand drückt mit einem sehr harten Ballon und dann zusätzlich auch in vielen Fällen ein sogenanntes Stentgitter, also eine Art Maschendrahtgitter einsetzt, um das Gefäß bzw. die Ablagerung an dieser Stelle weiter in die Wand zu drücken und dauerhaft in die Wand zu drücken und auf das Gefäß aufzuspreizen. Das wäre sozusagen der nächste Schritt, dass also nach der Aufdehnung dann ein Stentgitter eingesetzt wird, auch über die Leiste. Es ist nicht immer erforderlich, aber häufig doch sinnvoll.
Das heißt also, man muss jetzt da nicht Angst haben, wenn dieser Eingriff erfolgt ist, dass ich dann 2 Monate später wieder das gleiche Problem habe, sondern das ist dann schon wirklich eine dauerhafte Lösung.
Das ist schon eine relativ dauerhafte Lösung. Man muss allerdings hinzufügen, es gibt durchaus auch wieder erneute Engstellen an dieser aufgedehnten Region oder in einem Stent. Also die Langzeitergebnisse, die zufriedenstellenden Langzeitergebnisse belaufen sich auf etwa 60-70%. Also es kann durchaus passieren, dass an dieser Stelle erneut sich eine Engstelle entwickelt.
Gibt es auch weitere Möglichkeiten, so eine Schaufensterkrankheit zu behandeln?
Es gibt eben die Aufdehnungsbehandlung, die, wie gesagt, recht schonend ist, die eben nichts mit der Operation zu tun hat, nichts mit der Narkose und die in der Regel einen 2-tägigen stationären Aufenthalt bedingt. Bei Veränderungen, die jetzt ausgedehnter sind, also nehmen wir an, ein kompletter Verschluss der Oberschenkelschlagader über eine Strecke von 30 Zentimetern oder eine Engstelle in der Leistenschlagader oder eine längerstreckige Verstopfung der Beckenschlagader, diese Veränderungen würden dann operativ angegangen.
Was heißt operativ, was wird da gemacht?
Es gibt eigentlich 2 Hauptverfahren. Das eine ist die sogenannte TEA, das ist nichts anderes als eine Gefäßsäuberung. Das heißt, das Gefäß wird freigelegt, eröffnet und dann, wenn man so will, sauber geputzt. Das passiert typischerweise in der Leistenschlagader. Sie können in der Leistenschlagader sozusagen nichts aufdehnen, weil die Leiste ja eine Region ist, die durch Abknickung und durch Bewegung ständig quasi belastet ist. Also die Leistenschlagader wird typischerweise operativ gesäubert. Und das zweite Verfahren, was eben sehr häufig ist, sind Bypass-Verfahren. Insbesondere bei langstreckigen Veränderungen wird eben diese langstreckige Verstopfung im Gefäß belassen, wird überhaupt nicht angegangen, sondern sie wird umgangen. Es wird also oberhalb und unterhalb der Verstopfung eine Nahtverbindung mit einem Bypass gemacht, sei es körpereigen am Oberschenkel oder sei es mit Kunststoff und der Verschluss dann umgangen und das Blut an dem Verschluss vorbeigeleitet nach unten.
Das ist also praktisch das, was der Körper teilweise selber macht, wenn man viel in Bewegung ist, wie Sie es vorhin erwähnt haben, oder?
Ganz genau. Im idealen Fall für das Gehtraining baut der Körper, wenn man so will, seinen eigenen Bypass. Wie gesagt, es sind bestimmte anatomische Voraussetzungen da erforderlich, damit es funktioniert. Aber im Endeffekt macht der Körper im idealen Fall tatsächlich seinen eigenen Bypass, seine eigene Umleitung. Ja.
Wenn man von diesen Eingriffen spricht, wie groß sind die? Was muss man sich darunter vorstellen? Also ich gehe mal davon aus, auf alle Fälle ist man in der Narkose notwendig.
Ja, die operativen Eingriffe laufen in Narkose. Also die Säuberung der Leistenschlagader etwa ist ein Eingriff, der relativ einfach ist, der etwa 90 bis 120 Minuten dauert, der jetzt also nicht sehr belastend ist und mit einem stationären Aufenthalt von 5 bis 7 Tagen einhergeht. Etwas aufwendiger sind Bypassverfahren. Hier ist die OP-Dauer 2 bis 3 Stunden und der Aufenthalt 7 bis 10 Tage.
Also alles durchaus überschaubar noch.
Ja, ist durchaus überschaubar. Man muss dazu sagen, sehr häufig kann man eine operative Maßnahme kombinieren mit einer Aufdehnung. Das kommt zunehmend vor, auch bei uns. Das heißt, es findet zum Beispiel eine Säuberung der Leistenschlagader statt. Und gleichzeitig kann dann während dieser Narkose die Beckenschlagader aufgedehnt werden. Das nennt man Hybridoperationen, also kombinierte Operationen aus einer eigentlich herkömmlichen OP-Methode und einer endovaskulären, das heißt Aufdehnungsbehandlung. Wenn man das nicht kombiniert im Operationssaal, müsste man es auf 2-mal machen. Das ist natürlich dann für den Patienten wesentlich unkomfortabler.
Sie haben vorhin schon gesagt, also Schaufensterkrankheit kann durchaus auch ein Hinweis sein auf andere Erkrankungen. Welche Gefäße sollten da gleich noch mit untersucht werden, wenn man schon mal da ist?
Ja, in der Regel machen wir es so, dass wir vor einem operativen Eingriff die Herzkranzgefäße untersuchen lassen. Das heißt, der Patient sollte sich vor einem operativen Eingriff durchaus kardiologisch mal vorstellen und vom Kardiologen durchchecken lassen. Also es wird dann in der Regel ein EKG, ein Herzultraschall, eventuell ein Belastungs-EKG gemacht, um einen Eindruck zu gewinnen, wie die Funktion des Herzens und insbesondere die Funktion der Herzkranzgefäße ist. Das Zweite, was man im Vorfeld machen sollte, ist die Halsschlagadern abklären lassen.
Da sind wir wieder beim Thema, das immer wieder Ärzte auch ansprechen, wenn wir uns unterhalten, wie wichtig es eigentlich ist, abteilungsübergreifend zu arbeiten. Kann man vorstellen, gerade in diesem Fall bietet sich das ja förmlich an, oder?
Ganz genau, wir sind da eben auf die Kardiologen etwas angewiesen. Natürlich ist es so, wenn jemand erhebliche Herz-Kranzgefäßveränderungen hat, dann muss unter Umständen im Vorfeld eventuell ein Herzkatheter gemacht werden und das Herz sozusagen in Ordnung gebracht werden, weil das selbstverständlich das sensiblere Organ ist als jetzt im Vergleich dazu das Bein.
In Sachen Behandlung von Gefäßerkrankungen gibt es seit kurzem hier bei uns in der Region auch eine Neuerung. Seit dem 1. April wird die Gefäßchirurgie an der Kreisklinik Bad Reichenhall als Hauptabteilung geführt. Was genau muss man darunter verstehen?
Ja, es ist so, dass eben durch die Zunahme der Gefäßerkrankungen wir uns entschlossen haben, uns etwas breiter aufzustellen und in Bad Reichenhall eben eine Filiale sozusagen der Traunsteiner Gefäßchirurgie zu eröffnen, die auch unter meiner Leitung steht. Das heißt, es wird dort vom Spektrum her ähnlich, nicht ganz so, aber ähnlich wie in Traunstein operiert und eben auch aufgedehnt. Im Grunde genommen ist es eine Tochterabteilung mit jetzt derzeit 17 Betten und mit den gleichen Standards, mit den gleichen Vorgehensweisen, wie sie in Traunstein üblich sind.
Was heißt das für die Patienten? Welche Vorteile bekommen Sie daraus?
Die Patienten haben dann eine etwas wohnortnähere Möglichkeit, sich in Sprechstunden vorzustellen und b, eben behandeln zu lassen. Sie müssen jetzt nicht alle nach Traunstein. Wie Sie vielleicht wissen, ist Traunstein doch sehr stark frequentiert und wir wollen eigentlich die Patientenströme etwas mehr verteilen und eben für zahlreiche Patienten dann auch Reichenhall als Ansprechpartner anbieten.
Heißt also, Berchtesgadener hat bisher immer noch Traunstein fahren müssen. Für den gibt es jetzt die kurze Strecke Richtung Bad Reichenhall. Da ist man dann auch gleich. Welche Schwerpunkte gibt es künftig in Bad Reichenhall? Was kann man da alles machen lassen? Mit welchen Beschwerden kann ich da zu euch kommen?
Also im Grunde genommen auch mit der Schaufensterkrankheit selbstverständlich. Das ist ja so die klassische Symptomatik. Aber auch mit chronischen Wunden, die ja oft durch Durchblutungsstörungen bedingt sind, mit akuten Durchblutungsstörungen, selbstverständlich mit Krampfadern, auch mit Verengungen der Halsschlagader. Also im Grunde genommen ist das Spektrum schon recht breit. Das Einzige, was wir in Bad Reichenhall nicht machen wollen, aus logistischen Gründen, das sind die Behandlung von Erkrankungen der Bauchschlagader, also etwa von Bauchaortenaneurysmen.
Wie läuft es dann ab? Viele Patienten haben ja so ein bisschen ein Hemmnis, teilweise auch gleich direkt ins Krankenhaus zu gehen. Kann ich einfach bei euch vorbeikommen und mich untersuchen lassen oder muss ich da ein bisschen was beachten?
Also bei chronischen Fällen ist der Hausarzt sicherlich der erste Ansprechpartner, der dann den Patienten in die entsprechenden Sprechstunden weiterverweisen kann, die in Bad Reichenhall wie auch in Traunstein nach wie vor selbstverständlich zur Verfügung stehen. Für alle akuten Situationen, also etwa den Fall, den ich geschildert habe, dass jetzt plötzlich der Fuß kalt und taub wird, ist eben auch in Bad Reichenhall selbstverständlich jederzeit eine entsprechende Behandlung möglich.
Und es sind auch immer Ärzte vor Ort, also es muss jetzt nicht extra ein Arzt aus Traunstein dann noch Bad Reichenhall runterfahren und ich muss dann 3 Stunden warten.
Nein, es ist eine Notfallversorgung gewährleistet und man kann eben auch notfallmäßig eine Durchblutungsverbesserung dort durchführen, selbstverständlich.
Ich habe es gesagt, zum 1. April ist das Ganze eröffnet worden. Wir haben uns vorhin unterhalten, so richtig los geht es jetzt dann im Mai. Wie viel Vorarbeit war denn nötig, um so eine Haupterteilung auf die Beine zu stellen? Ich kann mir vorstellen, da haben wir vielleicht auch das ein oder andere Mal schlaflose Nacht.
Es ist leider wahr, es sind sehr viele Gespräche nötig, sehr viele Planungen. Es war ja bisher in Bad Reichenhall durchaus schon gefäßchirurgische Aktivität vorhanden. Es müssen halt Strukturen geschaffen werden, es muss OP-Kapazität geschaffen werden, es müssen entsprechende Betten zur Verfügung gestellt werden und nicht zuletzt auch entsprechendes Personal bereitstehen. Das Ganze ist nicht in kurzer Zeit machbar, das ist durchaus sehr komplex. Und ich hoffe, das funktioniert dann ab 1. Mai dann so, wie wir uns das vorstellen und wird auch entsprechend angenommen. Ich habe den Eindruck, gerade auch die Hausärzte freuen sich, dass eben dort auch jetzt entsprechende Strukturen sind und dass dort der ein oder andere Patient dann entsprechend versorgt werden kann.
Das wäre eigentlich schon meine nächste Frage gewesen. Welche Reaktionen hat es bisher gegeben auf die Einrichtung dieser Abteilung? Seid ihr darauf angesprochen worden von den Ärzten, von den Patienten?
Ja, wir werden sehr viel von Patienten darauf angesprochen, die sich teilweise auch schon für die Sprechstunden interessieren dort. Und wie gesagt, auch die Reaktion aus dem Bereich der Niedergelassenen ist sehr, sehr positiv. Im Prinzip ist ja auch die Traunsteiner Abteilung im Bereich Berchtesgadener Land bekannt und wir führen im Grunde genommen ja unseren Stil dann dort fort, sodass es auch für die Niedergelassenen jetzt nichts ganz Neues ist, aber es ist eben sozusagen komfortabler für viele Patienten.
Dankeschön dem Chefarzt der Gefäßchirurgie an den Kliniken Traunstein und Bad Reichenhall, Dr. Volker Kiechle. Claudicatio intermittens, das ist der medizinische Ausdruck für die Schaufensterkrankheit. Über dieses Thema haben wir heute im Medizintalk gesprochen. Ich hoffe, Sie haben wieder etwas lernen können. Falls Sie die Sendung nochmal nachhören wollen, ist das kein Problem. Auf der Homepage der Kliniken Südostbayern AG kann die komplette Sendung runtergeladen werden. Das war's. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut.